Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, unsere Plattformserie rund um Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken, und mit mir, Rainer Markus Walter, am Moderatorenmikrofon. Heute haben wir zwei musikalische Gäste bei uns im Studio zu Gast, die auf aktuelle Veranstaltungen aufmerksam machen. Für das zweite philharmonische Konzert im CCO gibt es aufgrund der hohen Nachfrage einen Zusatztermin, nämlich den 22. November, und dort wird neben anderen Musikern der Geiger. So, und jetzt kommen wir zu dieser Sache mit dem Namen. Tomasz Füzesi.
Füzesi.
Kürzer gesprochen. Als Solist zu hören. Und witzig ist auch, dein Name spricht sich Tomasz aus, obwohl er mit A geschrieben wird.
Nee, der wird nicht mit A geschrieben.
Ach, das ist eine falsche Übermittlung an mich gewesen.
Nein, das ist der Buchstabe A, der im Ungarischen aber wie O ausgesprochen wird.
So, insofern haben wir das auch gelöst, weil auf unserer Homepage steht es natürlich so.
Ja.
Gut, und was er an seiner neuen Geige besonders liebt, wie er seine Reise auf der Donau im Kajak erlebt hat, darüber wird er uns heute sicher noch einiges zu erzählen haben. Erstmal herzlich willkommen, Tomasz.
Danke.
Mit ihm den Weg aus dem Theater gekommen ist die geborene Münchnerin Helen Willis, jetzt ein ganz schöner, einfacher Name, das ist auch nicht schlecht, ne? Die ihren ersten Gesangsunterricht mit 15 Jahren genommen hat, dann nichts anderes mehr tun wollte. Gerade steht sie als Solistin im Stück Die Piraten von Penzance auf der Ulmer Bühne im Großen Haus ist das. Und warum sie aber damals bei der ausgeschriebenen Stelle am Theater Ulm wohl ins Grübeln gekommen ist und was eigentlich das Studienfach Sprechwissenschaften beinhaltet, darüber und sicher über mehr wird sie mit uns in der nächsten Stunde sprechen. Herzlich willkommen bei FreeFM, liebe Helen, grüß dich.
Dankeschön.
Ihr wart beide heute schon im Einsatz?
Ich beide. Nicht.
Ja. Du nicht?
Bei mir kommt es erst noch heute Abend.
Also du hast heute Abend,
noch Dienst.
Du hast heute Abend noch Dienst, das heißt, du hast einen Auftritt.
Nee, ich habe eine Probe heute Abend.
Du hast eine Probe.
Genau.
Macht man die auch mal abends?
Die macht man sogar ganz oft abends.
Ja?
Ja.
Ist es da entspannter, weil es dunkel ist und einem keiner zuschaut oder warum?
Nee, wir haben einfach zwei Zeitfenster zum Proben. Das eine ist vormittags und das andere ist eben abends. Und gerade bei Produktionen, wo der Extrachor beteiligt ist, werden die Proben gerne auf den Abend gelegt, weil das ja Leute sind, die auch noch einen anständigen Beruf ausüben.
Also die, genau.
Und die können dann natürlich nur abends ins Theater kommen.
Verstehe, ja. Okay, da kommt man denen einfach auch entgegen, weil es sind ja doch, wie viele Leute sind es dann in diesem sogenannten Extrachor?
Das kommt immer auf die Produktion an, wie viel Unterstützung wir da brauchen. Meistens so zwischen 15 und 20.
Ich würde sagen, 20 Leute sind das dann schon mal, ne?
Genau.
Und die muss man ja zusammentrommeln. Deswegen
so
abends. Tomasz, wie sieht das bei dir aus? Du hast gesagt, ja.
Das ist eigentlich das Gleiche. Aber tatsächlich ist bei uns auch, sind die Proben vormittags und abends. Ich habe ein bisschen übertrieben. Ich habe heute Abend zwar eine Probe mit diesem Solokonzert mit dem Chef heute Abend. Heute Vormittag habe ich einfach nur 3,5 Stunden geübt. Also so verteilt sich das, die Arbeit auf den Tag.
Solokonzert mit dem Chef. Wen nennst du denn am Theaterchef?
Den Chefdirigenten.
Der
wird ja dirigieren. Das heißt, es ist ja nicht schlecht, wenn wir vor der ersten Probe mit dem Orchester uns erstmal hinstellen und uns so auf die gleiche Wellenlänge bringen.
So ein bisschen eingrooven sozusagen.
Ja.
Okay. Gut. Ich würde sagen, jetzt ganz kurz spielen wir eine schöne Musik ein zum Start und dann natürlich Ladies First werden wir erstmal mit der Helen ein bisschen reden und später dann natürlich auch mit dem Tomasz noch. Also was mich unbedingt interessiert, ist diese Reise entlang der Donau. Die Plattform rund ums Theater Ulm. Wie jeden Monat einmal haben wir Gäste, die am Theater werken und wirken. Heute sind wir musikalisch unterwegs und wie immer gilt natürlich Ladies First. Helen Willis ist bei uns zu Gast im Studio. Gerade letzten Donnerstag hatte sie als Solistin die Piraten von
Penzance.
Ach, ich muss dein Mikro hochziehen, dann versteht man dich auch.
Penzance. Ja, genau.
Premiere habe ich nämlich vorher falsch ausgesprochen. Da ist, ich immer mit meinen ausländischen Wörtern. Ne? die Operette ist noch bis Anfang März zu sehen und du hast da jetzt also genug zu tun. Heute Abend auch Probe, haben wir gehört. Gehen wir jetzt mal ganz, ganz weit zurück. Du hast mit 15 deinen ersten Gesangsunterricht erhalten. Hast du damals schon Operetten bzw. klassische Musik gemocht?
Klassische Musik auf jeden Fall, was ich glaube ich in erster Linie meinem Vater zu verdanken habe, weil ich wirklich zu Hause mit viel klassischer Musik aufgewachsen bin. Mein Vater ist großer, großer Opernfan. Operette eher weniger, also damit bin ich tatsächlich erst später in Kontakt gekommen. Aber klassische Musik und vor allem auch Oper war mir irgendwie sehr vertraut von zu Hause.
Okay, das heißt, du bist quasi aus einer, ich sag's mal, musikalischen Familie gekommen. Wie war es mit der Mama?
Also Musik begeistert, ja. Aber ich sage jetzt mal, ich bin in meiner Familie die Einzige, die Musik tatsächlich selber ausübt und nicht nur konsumiert.
Ah ja, okay. Also dann hat der Vater ist sehr gerne wahrscheinlich dann einfach ins Theater gegangen, in die Oper, wie
richtig,
auch immer, hat sich
genau,
das angehört.
Genau.
Aber er hatte selber keine Ambitionen. Und
nein,
das
gar nicht.
Hat dann, dieses Glück hat ihm dann seine Tochter beschert.
Ja, das hoffe ich.
Das ist doch cool, oder? Du bist in München geboren und aufgewachsen. Kannst du denn eigentlich auch bayerisch?
Ja, ein bisschen. Also das Bayerische ist mir jetzt nicht so in die Wiege gelegt.
Nee.
Ich bin zwar in Bayern aufgewachsen und auch sehr gerne in Bayern aufgewachsen, aber mein Vater ist ja Engländer und meine Mutter war aus Nordrhein-Westfalen. Das heißt, der bayerische Dialekt ist mir jetzt nicht so in die Wiege gelegt.
Okay. Aber nichtsdestotrotz, München war natürlich eine wichtige Stadt, eine wichtige Station auch für dich. Wenn du heute zurückdenkst, welche Erinnerungen an diese Stadt hast du denn, wenn du jetzt zum Beispiel an deine Kindheit zurückdenkst?
Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht in München aufgewachsen. Ich bin in München geboren, aber als ich ganz, ganz klein war, sind wir ein bisschen rausgezogen aufs Land, so Richtung Rosenheim. Und da bin ich aufgewachsen.
Ah ja.
Das heißt, München war natürlich irgendwie sehr präsent und ich war da auch des Öfteren in meiner Kindheit. Aber ich, ja, das war jetzt nicht die Stadt, in der ich aufgewachsen bin.
Also bist kein Stadtkind im klassischen Sinne?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich komme so richtig vom Land.
Rosenheim ist ja dank Soaps inzwischen auch sehr populär.
Das stimmt, ja.
Und man kann annehmen, dass das eine Art ist, an dem ständig nur gemordet wird, ne? Also zumindest einmal die Woche.
Selbstverständlich, genau so
und
ist
es. Und nur lustige Polizisten durch die Gegend laufen, die nichts anderes in ihrer Freizeit tun, wie in einer einzigen Kneipe rumhängen und segeln.
Ja,
ich glaube, so kann man Rosenheim kommen auf den Punkt.
Genau.
Nichtsdestotrotz gucke ich es mir immer wieder an, man kann so herrlich schlafen drüber. es war. Ich muss nur die Anfangsmelodie hören und schon.
Ja,
nee, okay.
Ist auch schön.
Also in Rosenheim hast du dann gelebt, eine unbeschwerte Kindheit, denke ich, verbracht.
Ja, würde ich sagen.
Umgeben von schönen Klassikplatten und du bist zweisprachig aufgewachsen.
Ja.
Und damit meine ich jetzt nicht Bayerisch und Hochdeutsch, sondern Deutsch und Englisch. Der Grund dafür, hast du vorher schon gesagt, dein Vater ist Brite.
Genau.
Was hat den eigentlich nach München verschlagen?
Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Klassiker. Also er ist erstmal beruflich nach München gekommen und hat dann dort bei der Arbeit meine Mutter kennengelernt. Und dann ist er hier so, genau, dann ist er hier hängen geblieben sozusagen.
Mhm. Was war, wenn ich fragen darf, was hat dein Vater gemacht?
Mein Vater war Diplom-Ingenieur für Flugzeugbau.
Okay,
also
ja,
was das ist ganz, ganz anderes. Als
ich wollte gerade sagen, ganz was anderes, ne? Ja. Also ganz weit weg, also gar nichts mit. Vielleicht deswegen seine Liebe zur Musik, ne?
Das also
kann so ein
gut
bisschen
sein.
Ausgleich
ja,
gebraucht hat,
genau.
Ne? So all die Technik, die ihn den ganzen Tag umgeben hat.
Genau.
Ja. Ja, da war natürlich, ist jetzt eigentlich noch nicht so lange her, zumindest wenn ich dich schon anschaue, kann es noch nicht so wahnsinnig lange her sein. Ist der denn wieder zurück nach England gezogen, oder?
Nein, mein Vater lebt nach wie vor hier, weil inzwischen sind auch Enkelkinder da.
Ach so,
und
okay,
meine Geschwister und so weiter. Also insofern, ich glaube, er wird jetzt einfach hier bleiben in Deutschland.
Hat sich damit angefreundet.
Genau.
Muss ich hier auch den Brexit-Mist nicht geben und so.
Richtig, das ist natürlich der Vorteil.
Ist klar. Ja, das war natürlich auf jeden Fall in der Schule, war das natürlich für dich sehr hilfreich, wenn du
das
als Kind schon quasi ganz nebenbei lernt man ja als Kind eigentlich eine Sprache, Englisch gelernt hast. Warst du ansonsten eine gute Schülerin?
Ja,
mal abgesehen von Englisch.
Jetzt, es ist mal fast ein bisschen peinlich, das zu sagen. Ja, aber ich bin gerne in die Schule gegangen.
Du bist
ja
nicht peinlich sein.
Und ja, ich war tatsächlich eine gute Schülerin. Ja.
Musik?
Musik immer von Anfang an total begeistert. Also es war tatsächlich mein Lieblingsfach.
Ja. Hattest du denn auch einen Musiklehrer, der nicht so trocken war, sondern der dich ein bisschen begeistern konnte?
Also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte gerade dann im Gymnasium, da waren mehrere Musiklehrer, die sehr, sehr engagiert waren. Und wir haben viele Dinge wirklich in der Schule auf die Bühne gebracht. Ich durfte in mehreren Musicals mitspielen und das war wirklich muss ich wirklich sagen, hat so den Grundstein gelegt so für diese Liebe zur Bühne und Musik machen auf der Bühne. Und also das war wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, glaube ich.
Du hast gerade gesagt, ihr habt auch dann quasi an der Schule, nehme ich jetzt mal an, dann auch Musicals gespielt.
Genau.
Was war das erste Musical, was du gespielt hast?
Das erste war Der Zauberer von Oz.
Ah, schön.
Ja, das war wirklich sehr schön. Und dann kam später die West Side Story. Und dann haben wir noch Kiss Me Kate gemacht.
Okay.
Das hat auch viel Spaß gemacht.
Und das waren alles so Halbwüchsige?
Genau, genau.
Schön.
So von der 5. bis zur 13. Klasse.
Das war jetzt nicht böse gemeint, aber würdest du aus dem Abstand vielleicht jetzt auch so unterschreiben.
Ja,
ja, und das hat dich dann, was bei dir entfacht. Gehen wir jetzt zurück mal zu dem Gesangsunterricht, was natürlich dann eine ganz andere Kiste ist. Das eine ist der Spaß am Singen und das andere ist das Lernen, noch besser zu singen oder geschult zu springen. Der hat dann aber bei dir zumindest so weit gewirkt, dass du anschließend ein Gesangsstudium auch angetreten hast, wenn ich das jetzt richtig auf die Reihe kriege.
Ja, richtig.
Und davor hast du aber, und das fand ich dann noch ganz, erst noch Philosophie, Psychologie und Sprechwissenschaften reingeschnuppert. Also jetzt muss ich dir unbefriedigen. Was bitte sind Sprechwissenschaften?
Ja, also nicht zu verwechseln mit Sprachwissenschaften.
Ja, eben.
Ehrlich gesagt, ich glaube, dieses Fach gibt es inzwischen gar nicht mehr.
Haben sie abgeschafft.
Haben sie, glaube ich, abgeschafft. Aber ich fand es tatsächlich sehr interessant. Das ist sehr angelehnt gewesen an alles, was so mit Logopädie zu tun hat.
Ah ja, okay.
Und gleichzeitig aber auch alles, was so mit Kommunikation zu tun hat und Rhetorik. Und ich fand es einfach sehr, sehr spannend und habe vielleicht auch das eine oder andere schon mitnehmen können, auch für mein Gesangsstudium später. Hm. Und das habe ich, glaube ich, 3-4 Semester noch studiert in München, bevor ich dann zum Gesangsstudium übergegangen bin.
Okay. Philosophie und Psychologie war es dann auch nicht wirklich so?
Das waren einfach so meine Nebenfächer. Also, das war ja seinerzeit noch Magisterstudiengang, wo man noch zwei Nebenfächer wählen konnte. Und das hat mich einfach interessiert.
Wählen musste. Letztendlich bist du dann aber beim Gesang hängen geblieben.
Ja.
Ja, und das Ganze geschah im schönen Freiburg.
Im schönen Freiburg.
Sonnenreichsten Areal Deutschlands.
Ja.
Und dort hast du dann auch freiberuflich sogar schon als Sängerin gearbeitet, habe ich zumindest gelesen.
Mhm.
Wo bist du da denn aufgetreten? Was hast du da gemacht? Auch wieder so Musical-Bereich? Oder so? Oder
nee, das war dann wirklich schon sehr konzentriert auf das Klassische, also Liederabende und viel auch im geistlichen Bereich, also Auftritte in Kirchen, Messen, Singen, Oratorien. Und ich habe auch sehr, sehr viel selber unterrichtet in der Zeit, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat.
Ah, spannend. Also hast dann quasi so kleine Mädels da vor dir gehabt, wie du selber mal eins warst.
Ja,
und
genau.
Hast Freude dran gehabt, die zu unterrichten.
Richtig, genau.
Ah, okay. Hast du das denn irgendwie gelernt, also in dem Zusammenhang genau eben andere Leute auszubilden, oder hast du das dann quasi parallel zum Studium? Ich kriege das eigentlich hin mit dem, was ich weiß. Ich mache das jetzt einfach mal.
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich habe tatsächlich auch einen Abschluss gemacht in Gesangspädagogik neben meinem künstlerischen Abschluss. Genau. Also ich habe es schon offiziell gelernt, aber ich finde, unterrichten ist schon auch was. Das kann man ja jetzt nicht einfach nur in der Theorie lernen. Also man muss es schon auch so learning by doing auch einfach, man muss mal reinspringen und anfangen es zu tun. Was für mich zumindest schon eine große Überwindung war, so dieser Schritt, kann ich wirklich jemand anderem schon was beibringen? Kann ich dafür selber schon genug? Aber ja, irgendwann muss man einfach anfangen es zu tun und ich glaube, so die ersten paar Schüler, die man hat, sind dann tatsächlich auch so ein bisschen Versuchskaninchen. Aber man wächst da so ein bisschen rein aber ich habe da wirklich großen Spaß dran gefunden.
Oh, dann hoffen wir mal, dass sie keine bleibenden Schäden davon getragen haben.
Das hoffe
haben.
Ich natürlich auch. Es kamen zumindest jetzt keine Beschwerden.
Bestimmt war sie auch eine ganz nette Lehrerin.
Das hoffe ich.
Nicht so eine giftige.
Ich habe mir Mühe gegeben.
Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch. Ja, da wärst du, wie gesagt, in Freiburg und an dem Punkt mache ich jetzt einfach mal einen kleinen Cut, spielen wir nochmal Musik und dann gehen wir schon auch den Schritt Richtung Ulm dann.
Gerne.
Was ein rüdes Ende, so überraschend, ne? Velvet Underground war das in einem schönen Remix. Wir sind in der Plattform auf FreeFM rund um Menschen, die am Theater Ulm arbeiten und werken. Übrigens heute in der 50. Ausgabe haben wir noch gar nicht gewürdigt irgendwie so richtig. Ne? Das ist Wahnsinn. Wir hatten ja irgendwie vor, dass wir, wenn wir die 50. machen, dass wir was ganz Besonderes machen. Und jetzt machen wir einfach nur ich sage es in einfachen Anführungszeichen, eine so nette Runde, wie wir sie in all den anderen 49 davor auch gehabt haben. Das finde ich schön. Wir sind gerade im Gespräch mit der Sängerin Helen Willis, die aktuell in ihrer vierten Spielzeit in Ulm auf der Bühne steht. Bisher haben wir über ihren Weg von München nach Freiburg gesprochen, beziehungsweise von Rosenheim nach Freiburg und die Zeit während ihrer Ausbildung. Du hast neben deinem Studium bereits selbst unterrichtet, das haben wir jetzt auch erfahren, hier und da aufgetreten bist du auch und dann irgendwann war das Studium zu Ende.
So ist es.
Ja, und dann warst du da glücklich oder war es erstmal ein komisches Gefühl so nach dem Motto, Mist, jetzt wird's ernst?
Ja, eher letzteres. Also man ist schon, oder ich habe das zumindest so empfunden, man ist während dem Studium schon sehr behütet und das ist so ein eigener Mikrokosmos, in dem man sich da bewegt und dann wird's eben auf einmal ernst und man muss so hinaus in die böse Welt irgendwie ausprobieren, ob man wirklich von dem leben kann, was man da gelernt hat.
Mhm. Und dann hast du mal so ein bisschen Stellenanzeigen studiert und dabei bist du dann über eine Stelle gestolpert, die in Ulm ausgeschrieben war, allerdings eine Stelle im Chor.
Genau.
Und habe ich jetzt gelesen in deiner Ankündigung, das hat dich ins Grübeln gebracht und sicher noch eine andere Tatsache, nämlich, dass es nur befristet war auf ein Jahr. Wie war das damals für dich?
Also diese Sache mit der befristeten Stelle, das war natürlich irgendwie ein gewisses Risiko, so alle meine Zelte in Freiburg abzubrechen und hier nach Ulm zu kommen mit dem Wissen, dass ich eventuell nach einem Jahr schon wieder meine Koffer packen muss und wieder vorsingen gehen muss. Aber irgendwie so aus dem Bauch heraus dachte ich mir, ich mache das jetzt und ich habe irgendwie ein gutes Gefühl dabei und ich habe es nicht bereut, weil aus der befristeten Stelle wurde dann eine feste Stelle, erfreulicherweise.
Sonst würdest du heute nicht hier sitzen.
Sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen, genau. Und ansonsten der andere Punkt mit ins Grübeln kommen, es war halt, bevor man es selber nicht gemacht hat, weiß man halt nicht so richtig, was da auf einen zukommt, wenn man überhaupt ans Theater geht. Und dann im Speziellen natürlich, wenn man in einen Opernchor geht. Das war einfach eine ganz neue Erfahrung und man weiß natürlich vorher nicht, liegt mir das, gefällt mir das. Also es war einfach sehr aufregend.
Das heißt, du hast bis zu diesem Zeitpunkt zwar schon das eine oder andere Mal mit Menschen zusammen gesungen, aber würdest du jetzt nicht sagen, du warst jetzt eine klassische Chorsängerin?
Nö, würde ich nicht sagen.
Ja. Das ist dann wahrscheinlich doch nochmal eine ganz andere Kiste, oder? Wenn man dann plötzlich in einer Reihe steht mit XY, 20 anderen.
Genau, ja.
Okay. Und dann musstest du aber auch wahrscheinlich erstmal ganz ordentlich vorsingen hier in Ulm, kann
so
ich mir vorstellen.
Es, ja, genau.
War das erste Mal so im großen Stil, dass du so diesen Prozess durchlaufen bist?
Nee, mein erstes Vorsingen war das nicht. Ich hatte schon ein paar hinter mir. Ich überlege gerade, ich kriege jetzt nicht mehr zusammen, das wievielte Vorsingen es war, aber es war jetzt auf jeden Fall nicht das erste.
Aber war es hart? Hast du es als hart in Erinnerung? So?
Ich finde Vorsingen immer hart, weil es ist einfach so eine außergewöhnliche Situation und auch ein bisschen eine, ich möchte fast sagen, unrealistische Situation, wenn man so wirklich nur ein paar Minuten Zeit hat, sich zu präsentieren und in diesen paar Minuten kommt es drauf an. Und ich finde es ein bisschen eine unmenschliche Situation, in die man da hineingeworfen ist. Aber das haben Vorsingen, Vorsprechen, das Vorspiel ist, so,
ja,
so an sich.
Da kennen muss man wir einfach ja. Durch. Ja, das ist ja, tricky.
Genau.
Man kann sich auch zum Beispiel sagen, hey, der Abschluss einer Ausbildung, des eines Studiums ist ja alles irgendwie so auf einen Punkt.
Ja. Ja,
und da musst du dann funktionieren. Und
so
wenn es da nicht geht, dann war es das irgendwie. Aber du hast es auf jeden Fall geschafft. Du hast sie begeistert. Du bist noch hier. Dann kam also eine Zusage und du hast die sonnenreichste Region Deutschlands gegen die Donaustadt mit dem vielen Herbstnebel getauscht.
Ja, das ist richtig.
Was war es für ein Gefühl? Kannst du denn Ulm überhaupt schon wenig, bevor du hierher gezogen bist?
Ich muss sagen, wirklich kaum. Also es lag ja immer so auf meinem Weg zwischen München und Freiburg, bin ich ja immer an Ulm vorbeigefahren. Aber ich habe tatsächlich Ulm davor noch nie besucht, muss ich gestehen. Aber mir gefällt es ja sehr gut. Ich finde es wirklich, ist eine schöne Stadt.
Bist du dann im Sommer oder im Winter hergekommen?
Im Herbst, also
gerade noch
September.
Glück gehabt.
Ja, gerade noch Glück gehabt. Also der Nebel war noch nicht so eingezogen, als ich hier angefangen habe.
Okay, gut. Sonst hättest du vielleicht wieder überlegt. Also, nur komm, lass mal.
Ja, wer
so.
Weiß.
Die behaupten immer, sie hätten Münster, sieht man gar nie.
Ja, genau.
Die Spitze sieht man nie. du hast gesagt vorher, es war die große Unbekannte, wie es sein wird, als Teil eines Chors zu agieren. Wenn du dich mal so zurückerinnerst, wie ging es dir denn da am Anfang? Was war es für ein Gefühl?
Also ich hatte eben so ein bisschen die Angst, möchte ich jetzt fast sagen, wie wird es sein, wenn man in so ein bereits bestehendes Kollektiv kommt, in eine Gruppe von Menschen, die schon lange zusammenarbeiten, und man kommt da so als Neuling dazu. Das hat mir tatsächlich ein bisschen Angst gemacht. Aber ich muss sagen, ich war so erleichtert nach meinen ersten paar Arbeitstagen, wie unglaublich freundlich ich aufgenommen wurde. Und das ist bis heute so. Ich fühle mich wahnsinnig wohl mit meinen Kollegen. Ich glaube, das ist auch wirklich eine Besonderheit am Theater Ulm, dass wir, glaube ich, alles in allem eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre haben, auch was ich so von anderen Häusern manchmal höre.
Okay.
Ich war angenehm überrascht, wie schön dieses Arbeiten im Chor ist, muss ich wirklich sagen.
Es ist immer wieder faszinierend. Wie gesagt, wir haben heute die 50. Sendung, was ich ja doch nochmal erwähnen muss. Und dass in diesen 50 Sendungen, ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, wie oft hier mir Leute gegenübergesetzt sind, die dieses Positive, diese gute Grundstimmung und diese positive Stimmung, egal in welcher Sparte oder wo sie am Theater Ulm arbeiten oder werken, ob das von der Werkstatt bis zur großen Bühne, dieses Positive herausgehoben haben. Das scheint anscheinend irgendwie so, dass das Rezept, vielleicht ist das Haus, die Ausstrahlung, vielleicht ist es die Adresse. Irgendwas macht anscheinend dieses Haus mit den Leuten, dass sie sich wohlfühlen. Das finde ich, möchte ich jetzt mal sagen, als Gesprächspartner nach 50 Sendungen, mir sehr, sehr auffällt und was ich eigentlich total positiv und schön finde.
Ja.
Also das hört man nicht von vielen Betrieben. Das Theater Ulm ist ein großer Betrieb, ja, muss man einfach mal sagen. Inzwischen agierst du auch als Solistin, also bist du ein bisschen erste Reihe auch mal getreten. Wie kommt das denn eigentlich? Wird man da irgendwann gefragt, beziehungsweise wird man da einfach zugeteilt und sagt so, das Solo oder die Solo-Stimme an dem nächsten Stück, das machst du? Oder sagt man, ich würde so gerne mal ein Solo machen? Oder wie funktioniert das?
Also dadurch, dass das Theater Ulm ja, ich sage es mal im Vergleich zur Staatsoper München oder so, ein relativ kleines Haus ist, ist es eigentlich fast eine Notwendigkeit, dass kleinere Solopartien einfach aus dem Chor besetzt werden, weil das Ensemble der Gesangssolisten einfach nicht groß genug ist, um alle Partien, gerade auch die kleineren Partien, abzudecken. Dadurch hat es eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass eben ab und zu auch mal Sänger aus dem Chor eine kleine Solopartie übernehmen. Und es läuft dann so, man wird schon gefragt, also niemand wird dazu gezwungen. Man wird gefragt, ob man es möchte, ob man sich's zutraut. Und dann hat man die Freiheit, ja oder nein zu sagen. Ich glaube, in den allermeisten Fällen sagt man ja, weil man das natürlich gerne tut, weil es auch eine schöne Abwechslung ist zur Tätigkeit im Chor. So kommt es zustande.
Und du fühlst dich wohl mit den Solos, die
bis
dir
jetzt ja. Also gerade das, was wir jetzt tun mit den Piraten von Penzance, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
Dein erster Solisteneinsatz war Werther?
Nee, das stimmt nicht ganz. Ja? Ich glaube, mein erster solistischer Einsatz war in der Oper Medea, glaube ich.
Ah ja, okay. Siehst du, ich kriege immer wieder falsche Informationen, beziehungsweise steht immer wieder so komisches Zeug im Netz. Ich weiß nicht, ob du schon eine Wikipedia-Seite hast. Aber
Werther war auf jeden Fall das erste Mal, wo ich eine größere Solopartie hatte. Das ist schon, das ist richtig.
Okay, jetzt stehst du also aktuell wieder als Solistin auf der Bühne, Piraten von Penzance. Mhm. Das klingt ja irgendwie mehr nach einem Groschenroman oder einem Jugendbuch fürs Sonntagsnachmittagsprogramm. Als dann nach einem Singspiel. Was ist es denn eigentlich tatsächlich? Weil irgendwie kennt man das Stück ja gar nicht.
Also ich würde sagen, man kann es überschreiben mit Operette, auch wenn offiziell, glaube ich, im Klavierauszug komische Oper steht. Mhm. Aber ich würde sagen, es passt eher in die Schublade Operette. Das heißt, es ist eine lustige Handlung. Es ist, ich sage es mal ganz wertfrei, einfach es ist leichte Kost, sowohl musikalisch als auch inhaltlich und macht in erster Linie einfach Spaß.
Ja, und das soll und darf Theater ja auch. Muss ja nicht immer nur ernst sein und einen zum Nachdenken bringen und kritisch sein. Das soll es sein. Das ist gut, dass das Theater ist, aber es darf auch einfach unterhalten. Das gehört nur einfach mal auch zum Business.
Genau.
Ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal Musik und dann wenden wir uns dem Herr der Schöpfung zu, der nämlich auch bis jetzt noch gar nicht zu Wort gekommen ist. Die Plattform, die beste Droge der Stadt, wie alle vier Wochen mit Menschen, die am Theater werken und wirken. Heute mit Helen Willis, die uns gerade ausführlich über sich erzählt hat. Jetzt wenden wir uns einem Herr zu, der zu Zeiten des Kalten Krieges auf der sozialistischen Seite der Grenze gelebt hat, zumindest am Anfang, und zwar in Ungarn, genauer gesagt in Budapest. Tomasz Füsesi.
Es entwickelt sich.
Das, aber zumindest den Thomas haben wir ja schon mal hingekriegt, ist sein Name. Und seine Profession ist das Geigenspiel. Aktuell ist er erster Konzertmeister des Philharmonischen Orchesters der Stadt Ulm. Doch bis hierhin war es ein langer Weg und den möchten wir jetzt ein bisschen nochmal mit ihm zurückgehen. Thomas, du bist in Budapest geboren und ihr seid in deiner frühesten Kindheit aus Budapest emigriert. Hast du also gar keine Erinnerungen an deine Heimatstadt?
Doch, habe ich schon, aber das ist natürlich die Erinnerungen eines Kindes. Also ich bin in Ungarn nie zur Schule gegangen. Wir sind 1971 aus Ungarn weg. Da war ich gerade 6 Jahre alt. Mein Vater hatte ein Engagement in Trier bekommen im Chor. Mhm. Und wir kamen im August und Ende August begann dann die Schule und ich kam in die Schule und konnte kein Wort Deutsch.
Okay. Hart.
Ja, aber ich erinnere mich jetzt nicht an eine besonders harte Zeit. Ich habe es dann, glaube ich, ganz schnell gelernt.
Ich glaube, so als Kind, also das hatten wir ja vorher auch schon mal, ich glaube, als Kind lernt man, glaube ich, auch, wenn man dann möchte, wenn man sich nicht dagegen stört, so relativ schnell eine Sprache, ne? Wie ging das
aber
denn?
Mein Vater spricht einen sehr ungarischen Akzent.
Ja, okay. Sag mal, wie ging denn das damals vonstatten? Konnten deine Eltern einfach so das Land verlassen oder ohne irgendwelche Konsequenzen? Wie war denn das in Ungarn? Weil von Rumänien weiß man ja, dass die sich gerne haben Deutsche loskaufen lassen, also die Regierung. Wie war denn das so in Ungarn?
Also es war so, dass nach dem Krieg in Deutschland die Ausbildung von Musikern ein bisschen im Argen lag. Und so war das manchmal so, dass teilweise in den 60er, 70er Jahren hier Probespiele nicht so sehr aufreibend waren, weil dann 2 Leute dahergekommen sind und einer hat die Stelle gekriegt. Also diese Zeiten sind schon längst vorbei. Und man hat damals im Osten, in der Tschechei oder Tschechoslowakei, wie man damals sagte, und Polen und Russland hat man einfach Nachwuchs besorgt. Und da sind Agenten rüber und haben dort Vorsingen veranstaltet. Mhm. Und mein Vater hat sich teilgenommen an so einem Vorsingen. Und dann gab es einen eigenartigen Kuhhandel. Und zwar, man hat die Erlaubnis bekommen, in Deutschland zu arbeiten und musste dann 20% seines Nettogehaltes an die staatliche ungarische Konzertagentur zahlen. Es war wirklich heftig viel Geld natürlich.
Ja, das denke ich mir. Ne? Ist interessant. Ich dachte mir nämlich, deswegen auch meine Frage, bestimmt gab es da irgend sowas, weil in den ganzen osteuropäischen, ehemals sozialistischen Gegenden, gerade auch Jugoslawien und so, da gab es immer so Hinkefüße. Ne? Also irgendwas war dann immer so dran. Ja. Man konnte schon raus, aber...
Kuhhandel, weil man Kuhhandel, muss natürlich dazu sagen, die 20%, das waren die 20% überm Tisch und unterm Tisch war natürlich dann, das war dann noch das Geld, was doch dem speziellen Sachbearbeiter dann zugesteckt werden musste.
Damit das auch funktioniert.
Tatsächlich sind diese ganzen Tschechen, Polen, Rumänen, die jetzt so in den letzten 20 Jahren in Rente gegangen sind, das ist alles diese Generation. Also es sind ganz viele in Chören, in Orchestern in Deutschland und auch teilweise anderswo, auch in Frankreich, Benelux-Staaten, die da 40 Jahre gearbeitet haben, die kamen aus Ungarn oder aus dem Osten.
Ja. Das heißt also, deine Eltern respektive dein Vater war im künstlerischen Fach tätig.
Genau.
Deine Eltern bewegten sich sozusagen im Bildungsbürgertum auch in der Zeit.
Mein Vater. Meine Mutter nicht, aber mein Vater.
Ja. Und von daher war es die kulturinteressierte, agierende Schicht und da war das dieser Schritt dann wahrscheinlich auch ein leichter, oder? Kann ich mir vorstellen.
Der Schritt in den Westen zu gehen?
Ja.
Das hatte ein bisschen auch damit zu tun, dass mein Vater mit diesem Regime einfach auch nicht zu Rande kam und seine ganze Familie einfach auch, die haben den Sozialismus gehasst und sie wollten sowieso weg. Also das hat sich irgendwie ein bisschen
gegenseitig
bedingt.
Okay. Ja. Für dich war es gut sicher, aber auch ein harter Schritt für alle. Ich weiß nicht. Natürlich, gut ist dir als Kind ist es ja dann schon, denke ich, irgendwie zugute gekommen, oder?
Naja, die Frage, fern der Heimat irgendwo aufzuwachsen, das ist ja auch ein bisschen ein Thema der heutigen Flüchtlingsfrage auch.
Ja.
Das ist einfach nicht ganz. Also für mich war auch die Frage der Identität eigentlich immer eine sehr, auch eine Lebensfrage, die so allein nicht zu lösen war. Also Allein schon die kulturellen Unterschiede zwischen meinen Eltern und der Zeit, wo ich in die Schule war, vielleicht auch in der Pubertät mit irgendwelchen ganz anderen Dingen nach Hause kam, wie meine Eltern sich da vorgestellt hatten. Also da war einfach ein Generationskonflikt, der auch eben ein Kulturkonflikt war. Das heißt, also ich sehe das jetzt nicht nur positiv. Mhm. Natürlich, ich wäre einfach ein anderer Mensch, wenn ich in Ungarn geblieben wäre, mhm. wenn meine Eltern in Ungarn geblieben wären. Mhm.
Du hattest ja im Prinzip keine Wahl, ne? Du bist ja einfach mitgegangen.
Ich bin einfach mitgekommen.
Ja, klar. Ja, und mit süßen 6 Jahren hast du dann tatsächlich deinen ersten Geigenunterricht bekommen. War das dann etwas, was du damals sehr gerne getan hast, oder wurdest du da so ein bisschen verhaftet dazu? Junge, du lernst jetzt ein Instrument.
Also...
Das kennt man ja auch, ne?
Ja, das ist richtig. Tatsächlich war ein guter Freund meines Vaters, war ein Chormitglied, der Bariton, der hat in jungen Jahren Geige gespielt und dann haben die das bequatscht und der Junge soll mal was Ordentliches lernen und so haben die das einfach über meinen Kopf hinweg.
Der lernt jetzt Geige.
Ja, genau. So. Und Geigen wollte ich immer, ich war ein bisschen faul damals so. Mein Vater hat mir da ein bisschen nachgeholfen, was die Faulheit angeht. Irgendwann ist dann die Energie dann wahrscheinlich mehr von mir selber gekommen.
Ja. Ja. Hattest du damals auch schon eine eigene Geige?
Ja.
Ja, gleich so. Mhm. Ja. Weil das Thema Geige, das möchte ich später noch drauf eingehen, das ist ja schon auch immer was sehr, sehr, also das Instrument als solches ist natürlich immer was sehr Bedeutendes für einen Musiker und ja. Das hat man mir extra ins Konzept geschrieben, dass da was ganz Besonderes ist, später. Du wurdest dann mit 14 Jahren Schüler eines sehr bedeutenden Professors, nämlich Wolfgang Marschner. Ich konnte mit dem Namen jetzt natürlich nichts anfangen, habe aber ein bisschen nachgelesen und das ist schon jetzt nicht gerade niemand. Bei dem hast du dann auch den ersten Teil deines Musikstudiums absolviert. Hilf uns doch mal ganz kurz noch ein bisschen, warum ist dieser Wolfgang Marschner denn so bedeutend und was hast du von ihm gelernt?
Also erstmal war das ein Wahnsinnsglücksfall. Ich bin in Freiburg aufgewachsen. Also nachdem wir 2 Jahre in Trier waren, sind wir nach Freiburg gezogen. Mein Vater hat dort eben auch am Theater gearbeitet und da war dass Marschner dort war eben auch ein großer Glücksfall. Das war auch ein reiner Zufall, dass wir da über Jung musiziert und dann hatte er einen Schüler dort und hat dann von außen zugehört und dann hat mich dann gehört und so kam dann der Kontakt ein bisschen zustande. Und ich kam recht jung zu ihm. Er hatte das hieß Pflüger-Stiftung, das war so eine, ja, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, das ist sozusagen eine Einrichtung, private Einrichtung zum Unterrichten von Streichinstrumenten, hauptsächlich Geige. Und es war ein echter Glücksfall, weil es einfach ein ganz toller Musiker ist. Er lebt übrigens noch, ist jetzt 92.
Okay.
Er hat alles getan dafür, dass sich das Leben verkürzt mit seiner Lebensweise, aber er hat es geschafft, immerhin jetzt schon 92 zu werden und ist noch bei bester Gesundheit. Ich hab letzte Woche noch mit ihm gesprochen. Also,
ja, ihr habt noch Kontakt.
Ja, also ist ein ganz besonderer Mensch und ein besonderer Musiker. Ja.
Mhm. Okay. Danach bist du dann, hast den zweiten Teil abgeschlossen, nochmal bei 2 namhaften Professoren am Mozarteum in Salzburg im schönen Österreich und anschließend folgten die ersten Orchesterstellen in Bad Reichenhall und Regensburg. Ja. Überall ist ein R dran irgendwie. So,
so habe ich es noch nie gesehen.
Das war dann schon quasi die Zeit, als du dein Studium hinter dir hast und quasi so jetzt losgelassen wurdest auf die Orchester.
Nein, so kann man das nicht sehen. Das war, an Bad Reichenhall bin ich so ein bisschen gekommen wie Jungfrau zum Kind. Also tatsächlich, ich hatte mich damals mit meinen Eltern überworfen, hatte kein Geld, das war alles irgendwie relativ im Argen. Und ich bin dann, weil ich damals bei einem recht bekannten Professor damals dort Unterricht hatte, bei Sándor Weg, ein Landsmann von mir, und ich musste irgendwie versuchen, für Geld zu sorgen und habe dann wollte mich dann in Salzburg auf die Straße stellen und ein bisschen Straßenmusik machen. Tatsächlich musste ich dort befürchten, dass er das irgendwie mitbekommt und mich dann rausschmeißt. Das wäre auch tatsächlich dazu gekommen. Aber ich hatte dann die Idee, einfach über die Grenze zu fahren nach Deutschland in Bad Reichenhall und habe das dann dort betrieben. Habe das ein paar Mal gemacht und es ging finanziell wunderbar. Es war super. Bis dann tatsächlich eines Tages ein Kollege vom dortigen Philharmonischen Orchester, es war ein Kurorchester sozusagen, vorbeikam und mich dann zum Dirigenten geschleppt hat. Und die haben mir dann einen Vertrag unter die Nase gehalten. Okay. Und den habe ich unterschrieben und das war super. Das war toll. Das war einfach, ich hab dort anderthalb Jahre habe ich Kurmusik gemacht und das war bis dato meine schönste Zeit meines Lebens gewesen.
Aktuell unterhalten wir uns mit dem in Ungarn geborenen Musiker, Geiger Tomasz. Zuletzt haben wir über deine Ausbildung gesprochen und 92 hat es dich dann an die Donau entlang getrieben, weil so Regensburg war die letzte Station, ist ja auch eine Donaustadt. Wenn auch gegen den Strom, ne? Nämlich nach Ulm. Wie kam es denn damals zu Ulm? Hat dich da wieder jemand auf der Fußgängerzone aufgelesen? Oder?
Nein, in Regensburg habe ich mir das dann deutlich abgewöhnt. Tatsächlich, da gibt es eine Zeitung, die heißt Das Orchester und dann sind die Stellen sind dort inseriert und die Ulmer Stelle war einfach besser. Also habe ich mich dafür beworben und dann bin ich hergekommen und
wie war es bei dir? Kanntest du Ulm? Weil wir das ja vorher auch hatten mit der Helm?
Überhaupt nicht.
Nee, auch nicht?
Überhaupt nicht.
Auch.
Außer, dass mein vielleicht, weiß nicht, ob ich jetzt genug Ur da sage, also einer meiner Vorfahren kommt aus Dillingen.
Okay, also zumindest war da ja mal irgendwas in der Gegend.
Ja.
Du bist jetzt erster Konzertmeister des Philharmonischen Orchesters der Stadt Ulm. Was ist denn eigentlich die Aufgabe von einem Konzertmeister? Ganz kurz.
Ganz kurz, geht nicht.
Geht nicht? Du musst jetzt ausholen? Okay, dann mach's länger.
Nein, tatsächlich ist das einfach eine mittlere Funktion zwischen dem Dirigenten und dem Orchester. Viele Dirigenten sind Pianisten und sie haben meistens wenig Erfahrung darin, wie die musikalische Ansage, die sie jetzt machen, wie das auf dem Streichinstrument umgesetzt werden kann. Mhm. Und da ist ein Konzertmeister sozusagen derjenige, der das versucht, in Stricharten und Spielarten umzusetzen.
Okay. So. Ja, das war doch jetzt kurz und sehr verständlich, finde ich.
Ja, da gäbe es noch einiges andere, aber das würde jetzt zu weit führen.
Das ist gut. Die Infos, in den Infos, die ich zu dir bekommen habe, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wurde besonders hervorgehoben, dass du auf einer neuen Violine des in Landsberg arbeitenden Geigenbauers Martin Schleske spielst. Oder Schleske. Warum ist das so besonders?
Naja, ich spiele eine Geige von Martin Schleske schon seit 17 Jahren.
Okay.
Und der hat mir vor einiger Zeit schon gesagt, du müsstest mal was Neues von mir spielen. Ich habe mich weiterentwickelt, willst du nicht mal was Neues ausprobieren? Und dann habe ich ihn beim Wort genommen. Jetzt hat er mir da eine Geige zukommen lassen, die ich sehr schön finde. Und werde jetzt nächste Woche den Tchaikovsky darauf spielen. Mhm. Und wenn sich das jetzt so bewährt, dann werde ich sie wahrscheinlich auch kaufen. Wobei, das mit dem Kaufen, das müssen wir noch, ich hoffe, der hört jetzt nicht zu. Tatsächlich ist es so, dass wir wahrscheinlich das dann als in Zahlung nehmen und dann was draufzahlen oder irgendwie sowas, weil die andere Geige ist jetzt auch nicht viel weniger wert. Aber sein Geigenbau hat sich entscheidend weiterentwickelt und ich finde die Geige wirklich sehr, sehr gut.
Die wirst du jetzt also demnächst dann quasi zum ersten Mal auf der Bühne oder im Orchestergraben.
Sie ist jetzt gerade 4 Wochen alt.
Also die ist noch ganz jung.
Ja, ich habe jetzt eine Schulterstütze drauf getan und jetzt an der Stelle, wo ich jetzt tags mal die Schulterstütze wieder abmache und dann wieder drauf tue und an der Stelle hat sich der Lack schon völlig aufgelöst, weil er halt einfach noch wachsweich ist. Ne?
Weil er nicht völlig durchgehärtet ist.
Ja, okay, ja. Genau.
So, und jetzt möchte ich mal ganz von deinem musikalischen Schaffen weggehen. Ich habe nämlich was anderes erfahren und das interessiert mich natürlich brennend, denn ich habe was ganz Besonderes mitbekommen. Du bist in diesem Sommer war's wohl mit deinem Kajak, du fährst also anscheinend sehr gerne Kajak, auf der Donau von Ulm bis nach Konstanza, also über den Seitenarm dann runter ans Schwarze Meer unterwegs gewesen. Mhm. Lass uns doch mal darüber sprechen, das finde ich ja total spannend. Wie bist denn überhaupt auf die Idee gekommen?
Naja, die Donau scheint ja irgendwie in meinem Leben eine gewisse Rolle zu spielen. Ich bin dort geboren, bin im Prinzip an der Quelle fast aufgewachsen. Ne? In Regensburg war ich auch und jetzt lebe ich seit 25 Jahren in Ulm. Also irgendwie hat das wohl mit der Donau zu tun. So, dann hat sogar mein Name hat mit der Donau zu tun, weil als ich die Donau runtergefahren bin, jetzt mit dem Kajak, habe ich festgestellt, dass dort die Weide der vorherrschende Baum ist. Mhm. Und mein Nachname heißt nichts anderes als vom Weidenwald.
Ah.
Und okay. So gesehen hat ja so fast alles mit der Donau irgendwie zu tun. Naja, und ich habe diese Tour habe ich schon seit ewigen Jahren schon geplant und jetzt habe ich sie halt mal wahrgemacht.
Ja, super. Wie lange hast du gebraucht?
Brutto 8 Wochen.
Aha.
Wobei 7 Wochen bis ins Delta brutto und dann waren aber diese eine Woche, habe ich jetzt in Budapest, in Belgrad, in
Hast immer wieder mal
Russe und im Donaudelta bin ich auch immer jeweils 2 Tage.
Das heißt, du bist zuerst ins Donaudelta rein und bist dann zurückgefahren und nach Konstanz runter?
Nein, du musst ja erstmal aufs Schwarze Meer. Also Konstanza ist am Schwarzen Meer.
Ah, jetzt habe ich es richtig verstanden, weil es gibt eine Möglichkeit, von der Donau nach Konstanza zu kommen, und zwar über einen Seitenarm der Donau. Und ich dachte, dass du den gefahren bist.
Wie geht der?
Ich weiß jetzt nicht gerade, nicht wie der Fluss heißt, aber es gibt quasi oben an der Donau, oberhalb von Konstanza, bevor sie ins Donaudelta mündet, gibt es einen Seitenarm, der runterfließt.
Also was ich weiß, ja, es ist halt so, dass dieses Delta, das bildet unglaublich viele Seen. Mhm. Und da gibt es dieses Lacurasim und das ist ein wahnsinnig großer See. Und es gibt durch das Delta und diese Außenbezirke des Deltas gibt es kleine Kanäle. Und dann kann man sozusagen, wenn man sich da nicht verirrt, kann man auf diesen Lacurasim, diesen Rasimsee rausfahren und dann fast bis Konstanza kommen. Aber ich hatte eigentlich was ganz anderes vor. Ich wollte eigentlich bis Istanbul paddeln.
Ah ja.
Und am Ende haben wir ja nur 400 Kilometer gefehlt. Das habe ich dann nicht gemacht, weil die Wetterverhältnisse und sehr hoher Wellengang auf dem Schwarzen Meer, ich habe dann so oft gekentert, dass ich dann irgendwann mal gedacht habe, jetzt reicht es auch. Nach 8 Wochen ist es auch okay. Und bin also in einem, der Seitenarm, deswegen habe ich dich vorhin nicht richtig verstanden, der Seitenarm, den ich gefahren bin, war dieser eine Delta-Arm, der nach St. Georg fährt und dann auf dem Schwarzen Meer dann an der Küste.
Ja, ich hatte jetzt tatsächlich einen ganz anderen gemeint, können wir uns auch auf der Karte noch angucken.
Ja.
Ich blicke auf die Uhr und sehe, was mich traurig macht, denn wir müssen aufhören, weil wir sind eigentlich gerade so nett am Plaudern und das ging sicher noch eine Weile weiter. Die nächste Sendung steht auch schon bereit. Das war die 50. Sendung und sie hat mal wieder außerordentlich Spaß gemacht. Zu Gast waren 2 außerordentlich nette Gäste aus dem Musikfach, nämlich die Helen zum einen und der Thomas zum anderen. Die Geige und die Solistin, Chorsolistin, sage ich jetzt mal so, dass ja nicht falsch ist. Vielen Dank, dass ihr da wart, hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, uns auch.
Sehr gerne.
Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß am Theater und auch, ich denke, ihr werdet mit Sicherheit auch noch viele Jahre in Ulm wirken.
Ja, du noch mehr als ich.
Ja, ja.
Also noch nicht auf dem Sprung oder so. Nee, schön, dass ihr da wart. Hat mir großen Spaß gemacht. Am Mikrofon auf der anderen Seite war Rainer Markus Walter für Radio Free FM. Das war die 51. Die kommt am 11. Dezember und das ist dann wiederum die letzte fürs laufende Jahr. Ich würde sagen, danke fürs Zuhören und tschüss.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.